Vermögensberatung. Punkt.
So, liebe Zuhörer, dann jetzt eine neue Ausgabe von Vermögensberatung. Punkt. Heute mit meinem Gast Alex Kosch. Lieber Alex, schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Bist Partner bei mir im Team und bist aus dem Vertrieb und wir fangen gleich wieder an. Du hast gesagt, angestellter Mitarbeiter im Vertrieb zu sein, ist gleich geplante Gehaltskürzung. Das ist ja schon mal ein Bam. Kannst du, bevor du dich vorstellst und wie du dazu gekommen bist, was dazu sagen? Wie kommst du denn da drauf?
Ja, das ist relativ einfach, denn im Außendienst, wo ich ja auch lange Zeit tätig war, ist es so, dass du von dem einen auf das andere Jahr deine Ziele teilweise verdoppelt bekommst für die gleiche Gehaltsleistung, die du eigentlich bekommen solltest.
Fällt mir ein Freund von mir ein. Ich hatte mir natürlich im Vorfeld auch schon ein paar Gedanken gemacht. Der hat auch im Vertrieb, in der IT, hatte, ich glaube es war 2022, weiß es nicht genau, ein wirklich sensationelles Jahr. Also wirklich, hat auch echt Geld verdient für einen Angestellten. Das muss man mal sagen. Also richtig viel. Und alle waren begeistert, weil er hat mehr Umsatz gemacht als Platz 2 und 3 in der Firma zusammen. Und trotzdem war es dann so, dass sie gesagt haben, pass auf, nächstes Jahr Ziel plus 10%. Jetzt wusste der, pass auf, das kann ich gar nicht schaffen. Selbst das Ergebnis überhaupt nochmal zu schaffen, sagt er, hat viel Glück dazu gehört. Und was war? Er hat das gleiche Ergebnis fast auf den Euro genau nochmal geschafft und hat deutlich weniger verdient. Also er hat zwar immer noch gut verdient, aber deutlich weniger als vorher, wo ich denke, als Vermögensberater und du ja heute mit Sicherheit auch, das ist ja schon fast pervers, also weil die Firma hat ja trotzdem ein super erfolgreiches Jahr mit diesem Mitarbeiter. Vertrieb bedeutet ja Verkauf von deren Produkten. Wie kommt denn überhaupt eine Firma auf solche Ideen? Und das ist wirklich, das klingt jetzt so, gang und gäbe?
Das ist gang und gäbe. Ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass jeder Außendienstler, jeder Vertriebler schon mal so eine Situation hatte. An was ich mich erinnere, ist, dass meine Kollegen, weil ich noch ein bisschen jung war und ja, energisch und rausgestürmt bin und eigentlich relativ viel Umsatz auch machen wollte. Meine Kollegen haben als erstes gesagt, du Alex, pass darauf auf, dass du deine Umsatzziele nicht extrem sprengst, also nach oben hin. Mhm. Weil es genau das bezweckt, was du gerade gesagt hast. Ich hatte ein Umsatzziel von 1,7 Millionen Euro. Das hatte ich in Corona oder kurz nach Corona extrem gesprengt. 2,8 habe ich dann erwirtschaftet. Und im nächsten Jahr sind sie ja nicht von den 1,7 Millionen ausgegangen, sondern von den 2,8 Millionen und haben gesagt, jetzt bringst du 3,5. Also quasi eine Verdopplung von dem, was ich vorher bringen sollte. Und das Krasse ist, zu gleichen Konditionen, ein Fixum oder eine Erhöhung des Fixums war nicht möglich.
Gab es denn überhaupt jemanden, der 3,5 Millionen in dieser Firma erreicht hat?
Nee.
Ja. Das ist auch geil, ne? Das ist krass. Okay, fangen wir für unsere Zuhörer ganz am Anfang an. Also, wir haben uns kennengelernt. Du hast mir einen Touch-TV verkauft oder wie du es immer so schön sagst, ich habe mir den selbst verkauft.
Richtig.
Ja, das gehört auch dazu, zu einem cleveren Verkäufer, zu wissen, wann man die Klappe halten sollte. Du hast gemerkt, ich will das Ding sowieso kaufen. Ich habe es ja sowieso gebraucht für meine Videokurse, ne?
Dann fandst du mich noch gut.
Dann fand ich dich natürlich gut, ja, klar. Wobei ich schon erschrocken war, weil du mir gesagt hast, ne, und ich glaube, das war auch so ein Gamechanger, wie viel du, also unterwegs warst. Also du hast wirklich den Begriff Außendienst, den ja heute ein Vermögensberater, wenn man es nüchtern betrachtet, gar nicht mehr erfüllt.
Ne? Überhaupt
also,
nicht mehr.
Was ja. Kilometer betrifft und so. Ich habe noch, wir kommen mal an einer anderen Stelle vielleicht noch dazu, dass jemand gesagt hat, pass auf, ich habe noch nie ein Außendienstbüro oder ein Vertriebsbüro gesehen, was so wenig telefoniert wie bei uns, ne? Also wo so wenig Akquise betrieben wird an sich. Ja? Das sind ja, also du bist 70.000 Kilometer gefahren im Jahr.
Richtig, 70.000 Kilometer.
Und das hatte ich gecatcht, oder? Also ich glaube, heute sitzt du hier, weil das war so das, wo ich dich echt mitgepiekst hatte.
Ja, definitiv. Also du musst ja auch dir mal anschauen, was das für ein Leben bedeutet, für eine Person bedeutet. Also du bist irgendwie High-Performer in der Klitsche und sagst, okay, ich setze mein ganzes Herzblut in den Unternehmensaufbau einer anderen Person. Gedankt wird es dir dann damit, dass ich zum Beispiel, jetzt schweife ich hier ein bisschen ab, eine E-Mail bekommen habe, irgendwann 0.20 Uhr, also Wechsel von dem einen aufs andere Jahr, Silvester, der Geschäftsführer gesagt hat, sensationelles Jahr gehabt, alle Rekorde gesprengt, super toll, jetzt kürze ich natürlich ein bisschen ab und dann am Ende stand, sehr, sehr gute Arbeit, jetzt setzen wir die Uhren wieder auf Null, viel Spaß beim Neuverkauf. Mhm. Das heißt, man fängt Jahr für Jahr neu an und das zwingt einen ja auch im Außendienst immer mehr Zeit, Kilometer und auch Hotelübernachtungen rein zu investieren. Denn ich bin zusätzlich zu den 70.000 Kilometern im Jahr, bin ich auch 4 bis 5 Mal im Hotel untergekommen pro Woche. Das heißt, ein Privatleben, so wie man es eigentlich gewohnt ist oder eigentlich kennt, Freunde, Familie, Freundin zum damaligen Zeitpunkt, jetzt Ehefrau, war einfach nicht möglich.
Dabei sollte es genau umgedreht sein, ne? Also der Podcast heißt ja Vermögensberatung, Punkt. Ist ja Logo, deswegen, sonst würden wir beide ja nicht hier sitzen. Also eigentlich muss es ja genau umgedreht sein, dass man, ich verstehe das, wenn man jung ist, dass man Energie hat und dass man was reisen will, das hast du ja im Prinzip auch gesagt. Und trotzdem will man doch irgendwie an seiner eigenen Burg bauen. Also dass man eben nicht nächstes Jahr wieder bei Null anfängt, ne? Ich habe ja schon in einem anderen Podcast gesagt, wie wichtig dieses Thema für mich, eine andere Ebene von Geld verdienen ist. Also auch sich einen Bestand aufzubauen. Also zu sagen, pass auf, ich fange nächstes Jahr, also nach einem Jahr fängt natürlich noch keiner bei 100.000 Euro Folge an, ne? Aber man fängt eben halt auch nicht mehr bei Null an. Ja? Und man fängt eben bei dem an, dass man sagt, erstmal hab ich Kunden, deine Kunden wollen ja von dir betreut werden. Das sind ja deine Kunden, da wird kein anderer mehr reinkommen. Dann auch die Bestandsprovision, Folgeprovision ist ja deine Folgeprovision und sonst von niemandem. Ne? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Also das würde mich natürlich auch mürbe machen, wenn ich eine E-Mail bekommen würde und auch wenn es natürlich der Wahrheit entspricht.
Natürlich.
Ja. Das andere, was du gesagt hast, ist für mich ein großes Thema von Lebensqualität. Also 70.000 Kilometer im Jahr, das ist ja, das macht ja was mit einem. Ne? Du hockst ja einfach, sorry, wenn ich das so sage, dumm im Auto rum. Klar, gibt Leute, die sagen, ich fahre gerne Auto. Es gibt auch Leute, die sagen, ich telefoniere dabei. Für mich ist das alles, sorry, Blödsinn. Weil wenn ich gerne telefoniere, dann kann ich das auch so wie hier machen. Ja? Ich meine, wir sind jetzt hier für die, die das nicht sehen können, weil der Podcast wird ja diesmal auch aufgenommen. Wir sitzen im schönen Portugal, sind in der Villa Verde. Ist schick, oder?
Mega.
Ja, mega. Dann mache ich doch das lieber sowas, als dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, wenn man das umrechnet, was man für eine Durchschnittsgeschwindigkeit im Auto hat, wie viele Stunden um Stunden im Jahr das im Auto sitzt.
180 bei mir.
Nein, du hattest doch einen Volvo, oder?
Nee, damals hatte ich einen VW Atom.
Ach so,
der war auch schick. Den liebe ich nach wie vor.
Okay.
Und weine ihm hinterher. Nein, aber das ist halt auch krass, was du gerade gesagt hast, die Lebensqualität, die Gefahr, die ein Außendienst mit sich bringt, die unterstützen, schätzen die meisten Leute natürlich auch.
Gefahr,
genau. Mhm. Habe ich dir auch noch nicht so erzählt, habe ich auch letztens erst dran gedacht. Ich hatte quasi täglich Sekundenschlaf im Auto. Das war wirklich so, dass ich sehr häufig irgendwie nicht wusste, wie ich von A nach B gekommen bin.
Mhm.
Das kennt jeder Außendienstler, der viel im Auto unterwegs ist, der viele Telefonate auch im Auto führt, was du auch gerade gesagt hast. Damals hätte ich gesagt, ach Quatsch, mach doch. Nein, ich kann das alles parallel. Ich kann telefonieren, ich kann essen und Auto fahren gleichzeitig. Das stimmt aber nicht, weil die Aufmerksamkeit einfach abnimmt.
Verstehe ich. Jetzt muss man das vielleicht auch dem einen oder anderen erklären. Also ich habe mit meinem Auto, ich komme so auf 6.000, 7.000 Kilometer im Jahr, weil ich natürlich, erstmal kommen die meisten Kunden ins Büro. Ne, bei dir weiß ich, heute ist viel gekommen ins Büro, in unser gemeinsames Büro, wo sind bei dir oder online. Das hat mit... Na klar, hat es noch den Begriff Außendienst. Ne? Also wer mit dem Kunden zu tun hat, hat ja irgendwie auch Außendienst. Und trotzdem ist es gefühlt was völlig anderes, oder? Also was du vorher gemacht hast.
Also mit dem Außendienst, den ich gekannt habe, hat das absolut gar nichts zu tun. Was ich auch erwähnt habe früher, ist, dass ich noch nie ein Büro, ein Vertriebsbüro oder ein Außendienstbüro erlebt habe, was so wenig telefoniert. Also ich glaube, wenn wir an einem Tag 15 Telefonate zu 8 führen, ist es viel.
Absolut.
Ja. Und früher habe ich diese 15 Telefonate vor 8 Uhr geführt. Vor 8 Uhr morgens. Also ich habe wirklich ununterbrochen telefoniert. Ich bin natürlich auch dann im Urlaub ans Handy gegangen. Ich bin abends ans Handy gegangen. Ich wurde teilweise sogar samstags abends um 23 Uhr angerufen. Und
vom Kunden jetzt oder vom Chef?
Vom Kunden.
Mhm.
Vom Kunden.
Das könnte ich mich nicht daran erinnern, dass es das jemals gab. Und da bin ich ganz ehrlich, da gibt es auch ein Donnerwetter mit der Ausnahme. Ich schätze, dass du es ähnlich siehst, wenn irgendwas passiert ist. Also wenn ich wirklich helfen kann. Ich meine, ne, wenn es brennt, dann rufst du trotzdem, würde ich meinem Kunden sagen, ruf die Feuerwehr an, besser als mich anrufen. Aber da würde ich schon sagen, und da finde ich es auch in Ordnung, ich kann mich daran erinnern, einmal vor in den letzten Jahren, an Silvester morgens um 4, hat eine Kundin von mir heißes Fett über Gesicht und Oberteil, also Oberkörper geschüttet. Und da bin ich auch im Rahmen von dem, was ich machen konnte. Aber da ist es sogar nicht mal eine Belastung, sondern dann finde ich es fast eine Ehre zu sagen, pass auf, du brauchst mich jetzt, brauchst dich um nichts kümmern, bist versichert, ne, geh ins Krankenhaus, wir kümmern uns um Papierkram oder den anderen Kram machen alles wir. Ja. Also das ist aber, glaube ich, nicht der Anruf, den du meinst.
Den Anruf meine ich nicht. Auch die Kleinigkeiten. warum funktioniert mein Display nicht oder wie kann ich es jetzt irgendwie umstellen oder sowas. Also Kleinigkeiten.
Unfassbar, ja. Vielleicht springen wir mal ein bisschen, also wir haben irgendwie, haben wir zueinander gefunden, wir sind, ich weiß es gar nicht mehr, was essen gegangen oder haben auf jeden Fall gequatscht und irgendwie habe ich gemerkt, du hast Bock.
Ja.
Und trotzdem gab es oder war es ja bei dir so, dass der, sagen wir mal, der Weg, den du vorhattest zu gehen, doch ziemlich vorgezeichnet war. Also zumindest ja, war das mein Eindruck. Ich sage jetzt mal von zu Hause.
Richtig.
Kannst du was dazu erzählen?
Ja, gut, klassische Arbeiterfamilie. Sehr, sehr erfolgreich auch gewesen in dem, was sie gemacht haben, meine Eltern. Und mein Vater ist Außendienstler gewesen. Und für mich war eins klar, ich werde nie Außendienstler. Ja, ein Jahr später saß ich 70.000 Kilometer im Auto pro Jahr. Nee, das war irgendwie vorgezeichnet. Und natürlich habe ich das von zu Hause auch irgendwie mitbekommen oder mitgegeben bekommen, dass ich ganz gut mit meinem Mund umgehen kann. War nicht immer so. Aber das war so dieser vorgezeichnete Weg und für mich war auch immer klar, dass wenn man viel Geld verdienen möchte, das viel Verantwortung natürlich mit sich bringt, aber auch, dass man sehr, sehr viel Zeit investieren muss und aber auch, genau, einfach sehr, sehr viel arbeiten muss, damit das überhaupt funktioniert.
Und dann kam der Tim. Oder dann kam für mich, ich erzähle das aus meiner Story oder aus meiner Wahrnehmung, dieser besagte Tag. Es war irgendwann im Sommer, du warst schon nebenberuflich, hast dich so ein bisschen, sagen wir mal, vorangetastet. Und wir sind spazieren gegangen unten am Main. Und ich weiß das noch wirklich, es gibt ja so Momente im Leben, die weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Ich weiß nicht mehr genau, was der Auslöser war, aber ich habe gemerkt, ich weiß noch, dass wir über diesen Acker gelaufen sind, dieses Stoppelfeld, ja, also sogar vom Weg abgekommen sind, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, ne? Und wir darüber gesprochen haben, so was du so vorhast und du und ich gemerkt habe, du hast so einen innerlichen Kampf gehabt, innerliche Zerrissenheit gehabt, dieses, aber so war es doch, so hat es mein Papa doch immer gemacht und so war es doch für den Alex Kosch irgendwie vorgegeben, ohne dass er jetzt irgendwo niedergeschrieben war.
Ja.
Und der Wille zu sagen, pass auf, ich will aber eigentlich hier erfolgreich werden, ich will wenig fahren, ich will mir was aufbauen, ich will ein Bestandseinkommen haben, ich will selbstständig sein, ich will meine eigenen Entscheidungen treffen können und nicht dieses, ich sag mal, das Leben, was du vorher hattest.
Richtig. Also zusätzlich dazu sagen muss man, auch bei diesem ganzen Umsatzdruck, den ich hatte, dass ich trotzdem meinen Job ziemlich gut gemacht habe. Das wissen auch alle Kollegen oder ehemalige Kollegen. Und wenn du mit 26, 27 viel mehr Geld verdienst, als die Leute, die Master-Absolventen sind und jahrelang studiert haben und intellektuell eigentlich komplett über deiner Liga spielen in deinem Umkreis, dann bist du davon überzeugt, dass das der Weg ist.
Hm.
Also für mich war nie irgendwie ein Einkommen über 100.000 Euro, also seit meiner Ausbildung oder seitdem ich mit der Ausbildung fertig war, war nicht so gedanklich weit weg, was für andere Leute wahrscheinlich sehr, sehr krass ist und wo andere zurückschrecken und sagen, hey, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich konnte mir das immer vorstellen, weil ich ursprünglich aus der IT kam, die gut bezahlt ist und dann in den Außendienst gegangen bin, wo das relativ wahrscheinlich auch.
Und je näher, das muss man einfach immer wieder festhalten, je näher man am Kunden ist, desto mehr verdient man. Also ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, also ein Autoverkäufer, der ist genauso wichtig oder unwichtig wie der am Fließband steht, weil ohne den am Fließband gibt es auch kein Auto. Ne? Da hat der Autoverkäufer nichts zu verkaufen. Aber je näher du am Kunden bist, desto mehr verdienst du. Ne? Vielleicht ja, die Ausnahme Vorstand, ja, aber ansonsten immer ist das immer das Gleiche. Und da ist es im Prinzip ja genauso, ne? Wenn du Außendienst kannst. Spannend finde ich bei dem, was du gesagt hast. Ich glaube, dass der eine oder andere Zuhörer, der vielleicht selber im Vertrieb arbeitet, für sich denkt, dass das völlig, also völlig ähnliche Berufe sind oder dass das, also das Vermögensberatung gar nicht so viel anders im Vertrieb ist, also von dem, was an Output kommt und doch ist es was völlig anderes. Ne? Also das finde ich, ist wichtig für den, der sagen wir mal, der zuhört, der sich vielleicht Gedanken macht, bin ich denn da richtig, wo ich bin? Ich könnte mir vorstellen, wenn das so ist, wie bei dem, was du gerade gesagt hast, dass der eine oder andere sich da wieder findet, zu sagen, pass auf, nächstes Jahr wird die, ich nenne es mal, die Karotte noch mal ein Stück höher gehängt. Und ich weiß nicht, ob das etwas ist, womit man sein Leben verbringen sollte. Ja? Die mich kennen, wissen, man hat nur das eine Leben. Und ich finde, Entschuldigung, wenn ich das sage, verdammt noch mal, das sollte so gelebt werden, wie man sich das selbst ausmalen möchte und nicht wie andere sich das ausmalen.
Ja, zu 100%. Und für mich war irgendwie dieser Weg geebnet. Ich war erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Und dann kam der kleine Tim um die Ecke und hat mir gesagt, ja, es geht auch anders. Also es funktioniert auch anders. Also ich bringe meine Tochter jeden Tag irgendwie ins Bett. Und da habe ich gedacht, naja, wenn ich Kinder mal bekommen sollte, dann sehe ich sie nicht. Also das war einfach, ja, geebnet. Dann war es auch so, dass ich ja Süddeutschland oder einen großen Teil von Süddeutschland betreut habe und auch teilweise im Norden ausgeholfen habe. Und da kommen die Leute natürlich, wenn du auch performst, auf die Idee, dir noch mehr aufzuhalsen. Also es ist nicht nur, dass du den Umsatz steigern darfst, sondern deine Gebiete erweitern sich auch teilweise. Das heißt, irgendwann kommt man mal auf die Idee, Österreich oder die Schweiz auch in deine Obhut zu geben, wenn du einen guten Job machst. Und auch andere Kollegen,
was die jetzt... Was als Kompliment gedacht ja, ist, ne? Machst,
auch andere Kollegen, die noch im Vertrieb sind, ne, die übernehmen dann die Schweiz. Und wenn man von Frankfurt in die Schweiz fährt, alleine das ist ja schon Wahnsinn.
Ja, ja. Okay, dann, ne, wir long story short, du bist Vermögensberater geworden. Jetzt nochmal, weil wir im Vorfeld darüber gesprochen haben, dass die Frage auch stellen darf, hast du nie Versagensangst? Also, dass es nicht klappen könnte? Oder ich meine, ne, du kommst von einem guten Einkommen zu einem, wo du nicht weißt, was auf dich wartet. Klar, du hast uns gesehen im Team, du siehst, da gibt es den Daniele, da gibt es den René, da gibt es den Michael, du siehst, die verdienen alle Geld und auch richtig Geld. Ja. Das hat bestimmt geholfen, aber deswegen ist man ja trotzdem noch nicht überzeugt, dass man was Neues kann. Ist ja immer so ein bisschen so eine Entfremd oder so fremd, weil es ein neuer Beruf ist.
Die Versagensangst war sehr groß. War sehr, sehr groß bei mir. Wie ich eben schon gesagt habe, wenn man erfolgreich ist in dem, was man macht, fällt der Schritt noch viel schwerer. Weil du hast dir eine Zukunft, eine Karriere in einem gewissen Bereich aufgebaut und die Leute respektieren und akzeptieren diesen Weg, so wie er ist. Auch deine Familie, in dem Fall meine Familie. Und du wirfst quasi deinen Weg komplett über Bord, indem du dann sagst, okay, ich mache mich selbst als Vermögensberater selbstständig. Und dass das natürlich ein komisches Bild bei der Familie oder auch bei den Freunden irgendwie aufwirft, ist ja auch unabdingbar. Also das ist natürlich klar. Und dementsprechend waren die Versagensängste extrem groß, weil ich habe ja schon mal erfolgreich quasi einen, ja, Kundenstamm aufgebaut. Und was ist, wenn ich das nicht nochmal hinbekomme? Was ist, wenn ich das in einem der schwersten Bereiche, wenn ich das so sagen darf, nicht hinbekomme, wo du keine Produkte anfassen kannst, sondern wo du, sag ich mal, eine Idee auch von einer Zukunft verkaufst bzw. berätst? Und diese Versagensangst wurde natürlich auch noch geschürt durch, ja, die Familie, die ihre Angst eingebracht hat. Die ihre Angst davor eingebracht hat, dass ich zum Beispiel zu dem damaligen Zeitpunkt oder auch jetzt gibt es ein paar Immobilien im Hintergrund bei uns bzw. bei mir, also Wohnungen. Und die hatten natürlich Angst. Was passiert, wenn mein Sohn sich selbstständig macht? Verliert er alles? Geht er in Insolvenz und so weiter und so fort? Und während dieser Übergangsphase war mein Verhältnis zu meinen Eltern auch extrem angeknackst. Also es war wahrscheinlich so schlecht wie noch nie in dieser Zeit. Aber um so ein bisschen zu spoilern, jetzt ist es noch, also so gut wie noch nie.
Ja, ich glaube, das ist was, also mich berührt das immer wieder. Ich hatte das natürlich nicht, ne, weil die, die mich kennen, wissen ja, dass mein Vater auch Vermögensberater ist. Aber trotzdem dieses, da muss man manchmal auch durch. Wenn man seinen eigenen Weg gehen will, ist das in Anführungsstrichen der Preis, den man bezahlen muss, der ja eigentlich nicht hoch ist, weil man weiß ja, dass es nur eine andere Vorstellung ist. Ja? Also sonst wäre derjenige ja, hätte ja vielleicht auch einen anderen Weg gewählt. Ne? Also der Papa war erfolgreich im Außendienst, ist ja auch viel unterwegs gewesen. Ja. Das ist ja klar, dass man sich das nicht so vorstellen kann. Und ich finde es völlig in Ordnung, wenn das Umfeld sich Sorgen macht, ne? Und sich Gedanken macht. Ja? Also ich meine, es gab ja nie, die haben ja nie gesagt, ich erb dich oder du ziehst aus, ja? sondern haben natürlich, wollten ja das Beste für dich. Das ist ja immer so. Ja? Okay.
Wobei ich noch ergänzen möchte, dass du in dieser Situation das überhaupt nicht so siehst. Als Kind siehst du das nicht so. Du hörst die Einwände deiner Familie, deiner Eltern und denkst dir, ey, ob ich das wirklich hinbekomme? Also die Angst, deine persönliche Angst wird geschürt und wird größer und wird größer und wird größer und kann auch teilweise lähmend sein. Und du hast gerade oder vorhin das Gespräch am Main erwähnt, wo wir so ein bisschen durch die Gegend gelaufen sind. Und ich glaube, dass diese Angst, die als größer geworden ist, sich da irgendwie gelöst oder gelockert hat, warum auch immer. Aber jetzt im Nachgang kann man auf jeden Fall sagen, dass es sich gelohnt hat, in die Angst reinzuspringen und zu sagen, hey, ich muss was verändern, wenn ich das Leben führen möchte, was ich zukünftig mir auch vorstelle. mit einer Frau, mit Familie und, und. Und wenn ich gerade die Frau erwähne, wir haben letztes Jahr geheiratet und ich glaube nicht, dass wenn ich weiterhin im Außendienst gewesen wäre, so wie ich es war, dass wir vielleicht jetzt schon an dem Punkt gewesen wären. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt jetzt verheiratet wären oder noch zusammen wären. Und das ist eine krasse Aussage, finde ich.
Ja, ich finde, das passt ganz gut. Es gibt ja, also ich glaube, dass man auch als Außendienstler, bei dem, was du gemacht hast, einen Erfolg haben kann, halt einen eindimensionalen Erfolg. Und dann bleibt vielleicht was anderes auf der Strecke. Und ich kenne, ich meine, ich habe 1300 Kunden und da findest du Trennungen, Scheidungen, teilweise auch Rosenkrieg, du findest alles und du findest auch Leute, die, jetzt mache ich das ja schon lange, ne? Also ich werde bald 50 und da gibt es einfach Leute, da ist der Körper kaputt, da ist die Seele kaputt und so. Das ist dann der Preis, den viele bezahlen, die das aber natürlich gar nicht so sehen, ne? Also es gibt ja an anderer Stelle, auch das habe ich schon mal gesagt, wenn du 90% deiner Energie, die du hast am Tag, auf der Arbeit verbrauchst, wie willst du denn noch mit 10% ein restliches, glückliches Familienleben führen. Und im Prinzip beschreibst du das ganz gut, nur mit anderen Worten. Also wenn du so viel unterwegs bist, dann selbst abends zu Hause vielleicht die Frau anzurufen, hey, ich hatte heute einen guten Tag, ich habe irgendwie tolle Verkäufe gemacht. Also das ist irgendwie auch blöd, ne? Weil dann kommst du vielleicht abends spät ins Hotel und dann ist zwar die eine Säule ganz gut, vielleicht sogar sehr gut, das kann ja auch sein, aber das andere bleibt auf der Strecke. Und was ist dann, muss man mal klar sagen, was ist dann Erfolg noch wert?
Nichts.
Ja, das sehe ich tatsächlich genauso.
An was ich da auch immer denken darf, ist der Museumstag. Mega geiles Video, kann man auch auf YouTube nachschauen. Dort wird einfach mal die Frage in den Raum gestellt, wie würdest du denn dein eigenes Museum gestalten, wenn du es könntest? Und wenn jeder Tag deines Lebens ein Teil dieses Museums wäre. Und das Krasse ist, wenn man wirklich in sich geht und das auf sich wirken lässt und mal Revue passieren lässt, was die letzten Jahre passiert ist, das ist doch sowas von, ich sag's mal, wie es ist, scheißegal, welchen Kunden und welchen Großauftrag ich an Land gezogen habe, wenn der ganze Rest nicht stimmt. Mhm. Und was mir dieser Wechsel mitgebracht hat, ist Weitsicht. Weitsicht von einer Perspektive oder von einem Leben, was ich zukünftig führen werde. Ohne jetzt zu sagen, das ist zu abgehoben oder sowas, sondern einfach, was ist mir wichtig in der Familie, was ist mir wichtig im Job und was ist mir wichtig auch im Kundenstamm. Das darf man als Vertriebler ja auch nicht unterschätzen. Wenn du einen Chef hast, der Umsatzzahlen verlangt, dann bringst du die, egal wie scheiße der Kunde ist, egal wie blöd der Kunde ist. Deswegen, da kommt der Spruch auch her, der Kunde ist König. Weil du Umsatzzahlen gegeben bekommst, die du erfüllen musst. Und jetzt in meiner aktuellen Situation kann ich mir aussuchen, mit wem ich zusammenarbeite. Wenn jemand blöd ist und der nicht zu mir passt, dann kann ich sagen, wir passen nicht zusammen.
Ja, ja, ganz wertvolles Mindset. Also natürlich kommt auch, und das ist ja klar, bist aus meinem Team kommt ein ganzer Teil von mir. Freut mich aber wirklich, wenn das so, macht mich wirklich, da habe ich Gänsehaut, weil mir das Spaß macht. Also diese, ich sage jetzt mal Lebensweisheiten, ne, ohne dass das zu eine platte Attitüde sein soll, die weiterzugeben. Das kann man ja auch nur dann weitergeben, wenn der andere sagt, warte mal, Moment, stimmt. Ja. Das, was du vorhin gesagt hast, ich würde noch eine Frage stellen zu den Ängsten, weil ich finde das wichtig, ich finde es auch gut, dass du da so offen drüber redest. Waren denn die Ängste noch ein weiterer Teil der Reise am Anfang?
Wie meinst du die Frage?
Naja, also waren die Ängste denn nach den ersten drei Terminen weg?
Absolut nicht. Absolut nicht.
Also haben sie dich eine ganze Zeit lang noch begleitet?
Ja, natürlich. Natürlich.
Okay, und also ich bin ja der Meinung, ne, Angst ist was Gutes. Also wenn sie nicht Tendenz zur Lähmung hat, dann ist es was Schlechtes, weil dann macht man nichts, dann wärst du vielleicht in deinem Job, weil ich sage, wer weiß, was kommt, ne? Wer weiß, wie sich das Verhältnis mit meinen Eltern entwickelt. Und es kann aber auch Angst zu sagen, zur Tendenz zur Vorsicht, also zu sagen, okay, pass auf, ich werde das, um meine Eltern nicht zu enttäuschen, als Beispiel mal, ich werde das vernünftig machen, ich werde das sauber machen, ich werde es anständig machen, ich werde meine Kunden gut beraten, ich will dafür sorgen, dass es keine Stornos gibt, dass das alles so läuft. Dann ist ja die Angst auch ein Teil der Reise, aber ein sehr positiver Teil.
Das ist eigentlich perfekt zusammengefasst, denn den zweiten Teil, den du eben gerade gesagt hast, das ist der Grund, weswegen man durch die Angst geht. Also das lebende Gefühl, was man eigentlich verspürt, wenn man Angst hat, kurz bevor man sich selbstständig macht, kurz bevor man den ersten Kundentermin hat, auf den man natürlich auch irgendwo angewiesen ist. Natürlich ist es auch so, dass wir unseren Kühlschrank füllen müssen, aber diese Angst bin ich durchgegangen, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich all die Leute nicht enttäuschen wollte, die in meinem Umfeld sind. Und auch denen, die gesagt haben, ey, der schafft's nicht, zu beweisen, doch, das funktioniert. Und das kann nicht nur ich, sondern das können auch andere. Und das ist etwas, was ich schon immer geliebt habe, wenn Leute gesagt haben, das Risiko ist irgendwie zu hoch. Jetzt geht man natürlich am Anfang davon aus, dass man mit seiner eigenen Existenz spielt. Und deswegen war halt auch, sag ich mal, der Einstieg so schwer. Aber als es dann mal getan war und ich auch wirklich ordentlich viel Zeit, also nicht nur im Nebenberuf, sondern voll Konzentration auf die Vermögensberatung, auf meinen Unternehmensaufbau, auf meinen Kundenstammausbau und auch auf meine persönliche Weiterentwicklung. Als ich das machen konnte, war mir relativ schnell auch bewusst, dass das funktioniert und dass das eigentlich nur an mir hängt, ob das funktioniert oder nicht.
Und dafür bist du, das ist gut, wie du es beschrieben hast, dafür bist du ein Top-Beispiel, weil ich sag mal, jeder von uns im Team wusste am Anfang, oh Gott, wenn es einer kompliziert ausdrücken möchte, ja, dann fragst du den Alex. Ne? Ja. Und dich da zu entwickeln, auch zu verstehen, dass der Köder dem Fisch schmecken muss und nicht dem Angler, also zu sagen, pass auf, ich spreche in Kundensprache, ne? So, dass der Kunde bei dir Kunde wird, sich gut aufgehoben fühlt, ja, abschließt, sich also und auch immer wieder, woanders nennt man das ja Folgeaufträge, bei uns ist es halt, das ist ja echte Allfinanz, aber in Wirklichkeit wäre es draußen ein Folgeauftrag, also dass es nicht mit einer Altersvorsorge bleibt, sondern dass die Geldanlage, ja, dazukommt oder die Sachversicherung oder was auch immer. Ne? Deswegen, das finde ich, und da kriegst du auch ein großes Kompliment von dir, da hast du dich sehr gut entwickelt. Das bringt mich zur Frage, hat dir denn die Vertriebserfahrung im Vertrieb hier in der Vermögensberatung geholfen?
Ein ganz klares Jein. Also, früher habe ich Kaltakquise gemacht, das muss man dazu sagen, und auch sehr, sehr viel. Also ich habe schon an einem Tag mal über 100 Telefonate geführt.
In deinem vorherigen Job?
Genau, rein in der Kaltakquise. Wenn ich jetzt ehrlich zu mir sein darf, ist es so, dass ich kein Kaltakquise-Telefonat geführt habe, seitdem ich eingestiegen bin. Das ist was komplett Unterschiedliches. Und gerade der Geschäftsaufbau hat zwar mit Vertrieb auch was zu tun und es hilft mir natürlich, dass ich das Mundwerk schon gelernt habe durch meinen alten Beruf und durch meine alten Mentoren auch. Aber es hilft mir nicht so viel, dass man sagen könnte, okay, er hat es extrem einfach, sondern der Geschäftsaufbau oder Ausbau läuft hier jetzt übertrieben anders. Das ist was ganz anderes, denn hier legen wir sehr, sehr viel Wert auf Marketing und nicht auf den klassischen Vertrieb, wie man es eigentlich kennt. Und das fand ich auch sensationell von dir, wenn ich dich loben darf, dass du gesagt hast, manche Dinge brauchen Zeit. Genauso wie das Zeit gebraucht hat bei meinen Eltern, dass das angekommen ist, dass sie gesagt haben, okay, meine persönlichen Ängste sind weg, aber auch deren persönlichen Ängste sind weg. Sie unterstützen mich jetzt. Mein Vater ist auch ein kleiner Fan von mir geworden, auch wenn er es nicht zugeben mag. Das alles braucht Zeit. Und genauso braucht auch der Geschäftsaufbau und Ausbau Zeit. Und da hilft halt das Marketing extrem viel, was wir betreiben.
Mhm. Jetzt zum Abschluss finde ich noch eine Frage ziemlich interessant. Man macht sich am Anfang Gedanken, oh Gott, was sagen meine Freunde und Bekannte? Ne? Das ist ja klar, ja, mein Umfeld. Davon, das haben wir ja vorher über und den Rest, also den davorigen Rest unseres Lebens aufgebaut. Jetzt hat davor jeder Schiss, so ein bisschen, wer weiß, was die sagen, man hört auch viel. Ne? Ja. Aber war es denn dann, also war es schlimm? Also hast du wirklich, ich sag jetzt mal, fiese Gegenwehr gehabt? Oder war es eher so, dass Leute gesagt haben, die sagen, mehr so, ich sag mal, in die Richtung, nee, lass mal. Du, mir brauchst du nicht kommen, was ja auch in Ordnung ist, darf ja auch jeder mal, das ist ja das mit dem, wo man sagt, lass doch mal ein bisschen Zeit, mach einen guten Job, vielleicht schickt man mal was hin oder man ist, ja, es ergibt sich irgendwie. War denn der Gegenwind, war er, also dass den niemand mag, das ist mir schon klar, aber war er irgendwie gemein oder war er einfach nur, sagen wir mal, halt nicht erfolgreich, also es war halt jemand, der noch nicht wollte oder war das so, ich sag mal, so schlimm, wie man sich das in seinen Vorstellungen vielleicht vorher manchmal ausgemalt hat, also bevor du in der Vermögensberatung angefangen hast?
Auch hier ein ganz klares Jein. Bei manchen Personen ja, bei manchen Personen nein. Mhm. Ich habe mich auch teilweise gewundert, wie unterstützend gewisse Personen mit der Selbstständigkeit umgegangen sind. Die gesagt haben, zum Beispiel, das passt in meine eigene Lebenssituation nicht rein, aber zum Beispiel bei meinem besten Freund. Ne? Setzt euch mal zusammen. Es gibt ein Extremereignis quasi, was mich sehr gehemmt hat auch. Es war noch, bevor ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Es war ein sehr, sehr langjähriger Freund, der mir Dinge genannt hat, als ich gesagt habe, hey, ich möchte dir das zeigen, die auch mein Weltbild komplett erschüttert haben, weil ich ja eine gewisse moralische Vorstellung mein ganzes Leben lang schon habe. Und diese Person kennt mich halt nun mal fast am besten, neben meiner Frau, und sagt mir dann, ja, aber bei der DVHG gibt es diese moralischen Vorstellungen nicht. Und weil du da jetzt anfängst, mache ich die Schublade auf, steck dich rein zu den Leuten, die irgendwie moralisch verwerflich sind oder was auch immer, und gehe einen Schritt zurück, und ich will nie was damit zu tun haben, was du da machst. Und das hat mich halt natürlich schon extrem verletzt, gerade von einer Person, die mich extrem lange kennt. Aber ich glaube, da kommt das Thema Selbstwert, also ich bin mir selbst etwas wert, auch extrem mit zum Tragen, denn ich war mir auch nicht direkt, ne, das hat ein bisschen Zeit gebraucht auch,
klar,
aber dann relativ zeitnah dann auch klar, dass ich mir selbst so viel wert bin, dass ich weiß, dass meine moralischen Wertvorstellungen wahrscheinlich besser sind als ganz, ganz viele, die da draußen rumlungern, egal in welcher Branche das ist. Also es hängt ja an einer Person selber und nicht an einer Gesellschaft oder an einer Branche.
Ja, also Moral, es gibt ja auch Dinge, die schmeißt man so gerne in den Raum und die klingen immer erst gut. Also Moral und Intelligenz gehören sehr eng beieinander, ne? Wie will man sich denn hier ein dauerhaft seriöses und erfolgreiches Geschäft aufbauen, wenn man es nicht mit der nötigen Intelligenz, / Moral betreibt? Also wenn ich intelligent bin, berate ich meinen Kunden, dass er wiederkommt. Selbst wenn ich heute nicht den dicken Abschluss mache. Ja, das ist doch Logo. Und du hast es gesagt, das Schwierigste immer ist, den Kunden zu gewinnen, ist Akquise. Ich habe das ja gehasst. Ja. Ich habe es abgrundtief gehasst. Ich habe es aber gemacht, weil es dazugehört hat. Aber weil ich es gehasst habe, das hat mir immer geholfen, wusste ich doch, wenn ich jemanden habe, mit dem ich am Tisch sitze, dann weiß ich, wenn ich den ordentlich berate, wenn ich auch mal sage, pass auf, das hast du gut gemacht, lass das. Tolles Produkt, können wir nicht besser machen oder sonstige Dinge. Dann weiß ich doch, dass das immer viel mehr Vertrauen schafft, als wenn ich mit dem Abschluss nach Hause gegangen bin und das Produkt gekündigt habe. So, und deswegen finde ich das, also manchmal ist auch Moral und alles was so, klingt dann alles gut, aber hat für mich dann auch was mit Intelligenz zu tun, weil es ist einfach dumm, einfach nur unsagbar dumm, einen Kunden schlecht zu beraten, vor allem, wenn man so wie wir auf Empfehlung arbeitet und das auch wirklich kann, weil dann ist mein Kunde, irgendwann merkt das ja, vielleicht merkt das wirklich nicht morgen, obwohl wir in einer schnelllebigen Welt leben, dann merkt das in einem halben Jahr, in einem Jahr, in zwei Jahren, das spricht sich rum, ich müsste wirklich Tinte gesoffen haben.
Absolut. Und um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, natürlich habe ich Gegenwind bekommen. Den Gegenwind habe ich aber so genutzt, dass ich halt meine Richtung quasi von den Leuten verändert habe. Ja, wie beim Segeln, nimmst du einfach den Wind mit und fährst woanders hin. Und das hat mir im Nachgang jetzt auch sehr, sehr viele schöne Momente beschert.
Dann habe ich eine letzte Frage an dich. Würdest du es wieder so machen? Bereust du es? Blöde Frage bei so einem Podcast.
Ne? Richtig. Ja, würde ich zu 100% nochmal so machen. Und würde ich auch vielen Leuten empfehlen, deswegen nehmen wir natürlich auch diesen Podcast auf, auch vielen Vertrieblern, auch anderen Leuten, die irgendwie gefühlt in ihrem Job gefangen sind, die von Jahr zu Jahr, weil sie einfach gute Arbeit machen, also auch ein Angestellter, kenne ich auch viele in meinem Freundeskreis, kriegen ja von Jahr zu Jahr mehr Verantwortung übergeben und irgendwie einen Kleckerbetrag mehr an Kohle. Ja, und müssen irgendwie dann in Sparringskampf mit dem Chef gehen und der sagt, ach, wir haben keine Budgets mehr offen und hast du nicht gesehen. Also jeder kennt doch diese Sachen. Und was auch wichtig ist, gerade im Vertrieb ist, man sollte auf seinen Körper und seinen Geist hören. Weil Vertriebler sind Profis, eben sich selbst auch eine falsche Wahrheit zu verkaufen.
Mhm.
Ich meine, ich war ja der Krasse, ne? Also ich bin über 70.000 Kilometer gefahren, habe die geilsten Deals geholt und tschakka und war einfach der Beste, ne? Auch beste Vertriebler irgendwie in der Branche gefühlt. Nein, so ganz so extrem war es nicht, aber das redest du dir ein. Du redest dir tagtäglich ein, dass das, was du machst, die Welt verändert, gefühlt. Mhm. Also ne? Ich war auch viel im Bildungswesen unterwegs und dann sagst du dir selbst, hey, das ist gut, was du machst, das ist schön, was du machst und verdrängst komplett aber auch deine physischen und geistigen Schäden, die du davon trägst oder die sich gerade so minimal einschleichen. Weil wenn du nach Hause kommst und die Frau ist unzufrieden, weil du halt schon wieder eine Woche unterwegs warst, das ist nicht toll. Das will keiner. Keiner gibt es zu, aber ja.
finde das so einen schönen Schlusssatz, dass ich damit gerne beenden würde. Lieber Alex, vielen Dank für diesen tollen Podcast.
Danke dir.
Vermögensberatung. Punkt.